zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Es ist Samstag, der 30. Mai, 16.39 Uhr. Hier ist wieder Distanz und Gloria, heute in aller Pracht. Herr Städt? Ach so, ha, ja. Moment. Ah ja, fail, jetzt weiß ich auch, warum du so geguckt hast. Wir bleiben trotzdem dabei, wir bleiben voll drauf. Also, es ist Samstag, 18.07 Uhr, so rum. Aber mein Laptop zeigt aus irgendeinem Grund 16.40 Uhr an. Muss ich nochmal rübergehen. Okay, ja, also, Okay, gut. Never mind. Also ihr wisst, wo ihr seid, ihr wisst, an welchem Tag ihr unterwegs seid. Das ist das Wichtigste. Und wir haben uns gefunden, obwohl mein Laptop so eine Rotze anzeigt. Von daher, ist das jetzt einfach eine Folge Distanz und Gloria, die mal ein bisschen anders anfängt. Wir sind wieder normal unterwegs. Das heißt, Herr Städt ist am Busen der Natur und ich bin auch nicht ganz zu Hause. Da unterhalten wir uns gleich drüber. Zunächst aber die Frage, Herr Städt, wie geht's dir, wo bist du und warum hast du deine sexy Uniform an?
Das kann ich dir erklären. Einen schönen guten Tag an alle. Also ich bin in Oslo heute, gerade angekommen aus Frankfurt und mir geht's insgesamt gut, ich bin müde. Aber das ist klar nach so einem Tag, der war halt relativ lang, das gibt's eben auch mal. Wir sind nämlich vorher noch Barcelona hin und her geflogen. Also da war ein bisschen was zu tun heute. Aber das ist auch mal so. Dafür sind die zwei Tage morgen angenehm, beziehungsweise halt so wie eher normal. Ja, also ansonsten geht es mir aber wunderbar. Ich habe ein bisschen Muskelkater im Oberschenkel von einer Aktivität, von der ich nicht gedacht hätte. Da darfst du jetzt dreimal raten, was das für eine Aktivität ist, von der man nicht glaubt, dass man in beiden Oberschenkeln Muskelkater hat.
Hast du im Flug das Ruder bedienen müssen mit den Pedalen?
Nee, aber eine gute Schätzung, weil wenn man das im Simulator übt und immer wieder übt, und teilweise braucht man wirklich Kraft dafür, dann hat man das auch dann. Da kann man es auch am nächsten Tag merken. Aber das war's nicht. Nee, beide Oberschenkel.
Bist du etwa Fahrrad gefahren?
Davon würde ich es erwarten.
Achso, du hast Unerwarteten.
Ja.
Bist du unerwartet oft in die Hocke gegangen, aus irgendwelchen Gründen?
So ist es, ja. Da kommen wir der ganzen Sache schon näher.
Es gibt in Oslo keine normalen Toiletten, sondern nur, das ist ja Quatsch.
Das war gestern die Aktivität.
Achso, es war gestern. Wo warst du denn gestern?
Zu Hause.
Zu Hause. Hast du Modelleisenbahn gebaut? Und deswegen viel gehockt.
Das hört sich super an. Oder ein Lego-Set aufgebaut. Ja, sowas. Nee, das war es auch nicht.
Dann
weißt du nicht. Nee, okay,
dann
naja.
Erzähl.
Also, wir haben gestern Tomatenpflanzen eingesetzt. Im Beet.
Ah ja.
Und da geht man unerwartet oft in die Hocke.
Ja.
Also, das ist tatsächlich so, ja. Weil du musst als erstes das Löchli machen, wo das Pflänzchen reinkommt. Dann wird das Pflänzchen eingebuddelt. Und dann wird der Stab eingesetzt und dann wird die Tomatenpflanze angebunden. Also pro Pflanze gehst du viermal in die Hocke und stehst wieder auf.
Und wie viele Pflanzen habt ihr gemacht? Hast du das gesagt?
Ich glaube so zwischen 70 und 80. Das sind dann schon ein paar Wiederholungen.
Da weißt du, was du weggesquattet hast am Abend.
Ja, aber ich hab da überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und heute dann, als ich aufstand, heute früh, habe ich mir gedacht, oh, was geht ab?
Das ist so, weißt du, man denkt in dem Moment gar nicht drüber nach und dafür denkt man dann am nächsten Tag sehr oft drüber nach.
Ja, und woran ich auch nicht gedacht habe, ist, weil es ja jetzt so lange wenig Sonne war, bevor es jetzt dann warm wurde, ich war lange nicht mehr lange draußen in der Sonne. Ich habe mir gehörig den linken Arm verbrannt, aber nur den linken, weil der Richtung Süden zeigte.
Aber du sitzt ja im Flugzeug rechts, oder?
Ich sitze rechts, genau, da verbrennt man sich den rechten Arm. Nee, es war draußen.
Nee, ich meine aber, klar, aber ich meine dann sozusagen auf Arbeit müsstest du dir jetzt, wenn dann den rechten Arm verbrennt, dann bist du wieder ausgemittelt.
Quasi. Genau, ich habe mir heute extra ein langes Hemd angezogen, weil das es gilt ja, den Sonnenbrand dann zu schützen, die Haut. Und ich habe mich tatsächlich auch eingecremt. Das machen wir im Cockpit auch, weil wir da ja natürlich ganz viel in der Sonne rumsitzen und die Scheiben nicht alles abschirmen.
Weil du das,
also das ist einfach zu doll. Ja.
Weil du das gerade sagst mit dem Hemd. Ich war jetzt diese Woche mir mein Hemd Maß nehmen lassen und das quasi konfigurieren. Ich lasse ja für das anstehende Event mir zwar ein Hemdmaß schneidern, aber kein Anzug. Der Anzug, der wird anderweitig geschneidert. Und da deswegen gerade fällt mir das gerade auf. Ihr habt zwei Brusttaschen, oder?
Ja.
Ist das bei euch standardmäßig so oder ist das?
Das ist bei Pilotenuniform normal, ja.
Echt?
Oder überhaupt bei, ja, weil da ist, hat man hier noch so ein Fach für einen Kuli, den kann man dann so reinstecken.
Ja, das ist klar, aber
dann hat man, ja. Ich benutze die auch alle beide.
Tatsächlich. Was hat man da so drin? Also das ist doch, das ist doch ein schönes. Was trägt der Pilot in der Brusttasche?
Also ich trage meinen Kofferschnipsel. Aha. Den habe ich hier in der Brusttasche, weil da geht er nicht verloren.
Das ist
weil
man schlau.
Kann die nämlich zumachen.
Das ist sehr schlau.
Man kann die zumachen. Und hier rechts habe ich das Böppele vom Mikrofon.
Ja. Ah, vom Headset, vom Flieger.
Ich muss ja nicht jeden Tag ein neues nehmen, genau. Ja. Ich nehme dann quasi für eine Tour eins. Und dann habe ich hier noch so ein Tuch, was ich oben hier unter den Kopfhörer drunter lege, damit es nicht so drückt.
Ah.
Weil die Kopfhörer haben einen ziemlich starken Anpressdruck. Die haben eine ganz hervorragende Noise Cancellation, aber die sind halt richtig, die drücken sehr.
Ja.
Und wenn du da so einen langen Tag hast, da kriegst du halt Kopfschmerzen von. Und da lege ich mir immer so ein Tuch drunter.
Ja. Wenn dir das jetzt als Nicht-Brillenträger schon so geht, gibt es da für Brillenträger unter euch irgendwie besondere Vorrichtungen, dass die dann nicht so Kopfschmerzen? Weil ich kenne das selber, wenn man Over-Ear-Kopfhörer auf hat den ganzen Tag mit Brille, das drückt dann irgendwann echt gewaltig. Gibt es da irgendwas?
Ja, nee, das drückt. Das ist so. Und es ist auch mit der Sonnenbrille ein Problem tatsächlich. Mhm. Also die Sonnenbrille muss echt gut auf die Kopfhörer abgestimmt sein, auf welche die sehr großen Anpressdruck haben. Und das ist mir bei meiner letzten Sonnenbrille nicht so gut gelungen. Also ich trage die schon, aber ich kann ja nicht den ganzen Tag unter den Kopfhörern tragen. Und wenn ich jetzt, ich werde mir dann irgendwann, nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr eine neue Sonnenbrille kaufen müssen, weil man die dann doch auch braucht, auch wegen UV. Und da werde ich auch mehr darauf achten, dass die halt ein bisschen weiter nach hinten geht, dass die quasi nicht aufhört, bevor die Rückseite des Kopfhörers quasi wieder auf den Kopf trifft.
Ja.
Sondern dass die quasi am Kopf vorbeigeht, dass der andere Pressdruck ein bisschen gleismäßiger auf der Brille ist. Mal gucken. Also es gibt ja welche mit so ganz dünnem Gestell, die so wenig Kanten haben, die sind gut.
Oder einfach mal ein Sonnenmonokel.
Ein Monokel.
Oder Zwicker, ein Sonnenzwicker.
Ja, ein Zwicker. Ein ja. Zwicker ist, glaube ich, gut. Ja. Ja.
Ich habe ich habe ein ganz komisches Kompliment bekommen beim Hemd, fürs Hemd vermessen werden, sozusagen.
Und zwar?
War erst so Armlänge, dann Brustumfang, Bauch, also Taille und zum Schluss die Handgelenke. Und ich vermute, sie hat die ganze Zeit noch irgendwas gesucht, wo sie sagen kann, ach, das ist aber schön. Und sie sagte, sie haben aber schmale Handgelenke.
Oh, sie haben schmale Handgelenke.
Das wirkt wie, am Bauch kann ich es nicht sagen, an der Brust kann ich es nicht, aber guck mal, am Handgelenk geht's.
Das ist eigentlich ein ganz hervorragender Folgentitel.
Schmale Handgelenke? Ja, auf jeden Fall.
Schmale Handgelenke.
Finde ich gut.
Ja, finde ich sehr, sehr gut. Das ist ein super Folgentitel.
Herr Stett, drei Dinge, an denen du überraschenderweise kein Interesse hast.
Also überraschenderweise ist halt die Frage, ob es überraschend ist. Aber ich habe also heute festgestellt, dass ich mich für Fußball immer weniger interessiere. Also zum Beispiel ist mir auch entgangen, dass eine Weltmeisterschaft stattfinden soll. Irgendwann.
Die stattfinden soll. Die wird stattfinden.
Ja, wird. Also dieses Jahr ist es, ne?
Die irgendwie beginnt am 11. Juni. Das ist also in zwei Wochen.
Ja, schau, bereits. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja. Also oft war es so, dass ich dir wenigstens das hat mich zumindest interessiert, ob ich es geschaut habe oder nicht, die andere Frage. Aber das hat mich immer interessiert und jetzt habe ich es nicht mal mitbekommen. Ja.
Du musst mal ja sagen, ihr seid ja fernab von der Zivilisation und lebt quasi hinterm Mond. Ja. Da, klar wird das so. Ja, nee, ich meine, also worauf ich hinaus will, das ist nur halbspaßig gemeint, weil natürlich bei uns in der Stadt ist das ja fett irgendwie plakatiert und dann hast du dort irgendwelche Werbung und hier irgendwie und da der Bäcker, der macht jetzt wieder Weltmeisterbrötchen und hast du nicht gesehen. Also da deutet ja vieles darauf hin irgendwie, dass sich da was zusammenbraut an der Front. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich auf dem Dorf nicht so extrem, würde ich mal denken.
Nicht so sehr, nee. Das stimmt, ja.
Und
auch so Public Viewing und so.
Und was wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, ist, dass wir ja selber nicht mehr spielen. Ich glaube, man hat früher sich doch deutlich mehr interessiert, als man selber noch gegen das Schweineleder gedengelt hat.
Also was mich tatsächlich überrascht, was ich mitbekommen habe, ist, dass Manuel Neuer wohl wieder spielt.
Ja, der war schon mal weg und ist wieder da.
Was ich allerdings total geil finde, weil er einfach nach wie vor ein absolut krasser Torhüter ist. Also wenn man sich anguckt, was der macht, nach wie vor mit seinen 40 Jahren. Also geil. Das kann man nicht anders sagen.
Ja.
Das ist eine Legende wie Oliver Kahn irgendwie. Ich weiß nicht, kann man mindestens in eine Reihe stellen. Oliver Kahn hat das Torhüterspiel revolutioniert und Manuel Neuer auch auf seine Art und Weise.
Weil du das gerade sagst, ich habe gestern eine fantastische Doku gesehen, die gibt es gerade in der ARD oder ZDF-Mediathek, geht glaube ich beides, die liegt in beiden vor, ist von der Bild- und Tonfabrik, das ist die Produktionsfirma, die unter anderem auch das Neo-Magazin Royal macht, oder beziehungsweise jetzt ja ZDF-Magazin Royal, in Zusammenarbeit bzw. in Auftrag vom ZDF Sportstudio und es geht um das Sommermärchen 2006. Die heißt Mission Sommermärchen, glaube ich. Die Doku sind 3 Folgen. Eine 50 Minuten, eine 37 Minuten, eine 45 Minuten. Und das ist ganz, ganz fantastisch aufgearbeitet, diese ganze Geschichte, weil da geht es so ein bisschen auch darum, wie Jürgen Klinsmann dann gekommen ist und da gab es ja vorher dieses legendäre Spiel gegen Island, wo Rudi Völler so die Nerven verloren hat und Waldemar Hartmann so gesagt hat, ja, du trinkst hier deine 2 Weizen und ich muss mir dann immer so eine Scheiße anhören, so nach dem Motto. Also ist auch dieser Werdegang total interessant beschrieben, wie auch Jürgen Klinsmann damals gesagt hat, also der war ja nur 12. Wahl quasi und gesagt hat, also ich würde das machen, ich hätte da Bock drauf, aber ich brauche von euch eine Carte Blanche, also ich muss komplett freie Hand haben, was der DFB, sagen wir mal besser und mal schlechter hingekriegt hat, ihm das zu gewähren, aber am Ende hat er dann doch oft das umsetzen können, was er wollte. Und das ist total interessant aufgeschlüsselt. Also vielleicht findest du darüber dein Interesse am Fußball wieder, weil es ist dann doch ein Event, was, als ich das dann nochmal so gesehen habe, die Bilder, das hat dann doch irgendwie was gemacht mit mir, muss ich sagen. Also das ist doch hängen geblieben.
Ja, ja. Hat's auch früher. Auch
dieses Halbfinale gegen Italien damals, diese Stimmung, die da war. Ich erinnere mich, wir haben das damals im Probensaal geguckt bei den Thomanern.
Mich auch erinnern.
Und wir waren kollektiv im Schock, als das dann schief ging, weil irgendwie hatte man das nicht geglaubt in dem Moment. Und also das fängt diese Stimmung nochmal so schön ein und hat auch quasi den Kontext der Zeit insofern eingefangen, als das ganz viel so gelayoutet ist, wie zum Beispiel beim Windows, wie heißt denn das, Betriebssystem, so quasi die Fenster aus der Zeit und die Kreuze aus und die, so. Und das ist total gut gemacht. Ich finde, es ist eine sehr gute Doku, kann man mal empfehlen. So, Mission Sommermärchen.
Das hört sich gut an. Also ich habe auch bei der WM 2014, da habe ich auch Erinnerungen, weil wir da eben gerade auf Sommerreise waren. Da waren wir 12. Klasse und da haben wir eben in Bad Urach das Finale geschaut. Nach unserem Konzert. Das Konzert wurde um eine Stunde nach vorne verlegt. By the way, also solche Züge hatte das angenommen. Nicht nur unseretwegen, sondern auch, weil natürlich viele Gäste dann wahrscheinlich nicht gekommen wären oder was weiß ich, ja.
Sollte.
Das muss man erstmal hinbringen, dass so ein Event das macht.
Sollte Deutschland dieses Jahr ins Finale kommen, gibt es einen kleinen Interessenkonflikt.
Bei euch also auch, ja.
Terminlich.
Ja, genau.
Ja, genau.
Meine ich ja.
Ja. Ach so, ja, genau.
Ja.
Ja. Gut.
Wir werden es sehen.
Wir werden das sehen.
Jedenfalls, das war jetzt Punkt Nummer 1.
Ja.
Punkt Nummer 2 sind diverse Filme, die mich nicht interessieren. Weil Leute sagen, das ist ein Weltklasse-Film und ich habe den noch nicht gesehen. Wo andere sagen, den muss man eigentlich gesehen haben. Ganz viele James-Bond-Filme oder Black... Batman, Star Wars, solche ganzen Themen interessieren mich nicht. Wer weiß, wenn ich gucken würde, würde es mich vielleicht interessieren. Ich habe ja auch ganz wenig für Marvel übrig gehabt am Anfang. Dann hat es mir einfach mal jemand gezeigt und dann fand ich es richtig toll.
Herr Stett, ich nehme dich an die Hand und wir machen mal einen Star Wars Day. Und führe dich in dieses Universum mal ein.
Da müssen wir, das wird wahrscheinlich in 5-6 Jahren geschehen. Bis dahin. Ja, wir werden sehen. Mal gucken. Wenn ich mal sturmfrei habe.
Da guckt er. Ich kann das verstehen. Es gibt auch viele Filme, wo mir Leute gesagt haben, das muss man mal sehen und das muss man mal gucken. Und dann denke ich immer, manche habe ich sogar irgendwie angefangen, aber wir sind ja mittlerweile durch TikTok und Reels und alles Mögliche so versaut, dass, also ich versuche den Film wenigstens 10 Minuten, Viertelstunde zu geben. Aber gerade Filme, die schon ein bisschen älter sind, die haben ja dann doch eine andere Erzählgeschwindigkeit, als das heute oft der Fall ist. Und das, ich muss sagen, vieles langweilt mich dann doch recht schnell mittlerweile.
Ja.
Weil man einfach auch in seiner Zeit andere Schnitttempi und sowas gewöhnt ist. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel, weil du es gerade sagst, die Marvel-Filme nimmst, die ja eine unfassbare Schnittdichte haben und unfassbar schnell Perspektivwechsel. Und dann guckst du einen Film, keine Ahnung, aus den 2000ern oder 90ern, wo du denkst, wie haben wir das damals ausgehalten, 2 Stunden im Kino oder 2,5 Stunden im Kino. Und es gibt eben wenige Ausnahmen. Dazu würde ich mal Herr der Ringe zählen, dazu würde ich Harry Potter zählen, dazu würde ich auch Star Wars Filme zählen, die es geschafft haben, einen relativ zeitlosen Schnittstil an den Tag zu legen. Deswegen kann ich auch die Harry Potter Filme heute immer noch gucken, obwohl die ja der erste, glaube ich, 2001 oder 2002 in die Kinos gekommen ist. Ja,
genau.
Und die sind nach wie vor einfach
Jahre.
Gut gemachte Filme. Und das finde ich
gut erzählt und so.
Sehr interessant. Ja.
Finde ich auch. Und die haben eben nicht sehr viele Schnitte und gleichzeitig ist es so, dass es ist halt äußerst authentisch erzählt, finde ich. Auf irgendeine Art und Weise, obwohl du in einem Universum unterwegs bist, der alles andere als überhaupt authentisch sein kann, weil es ja Science Fiction nicht mal Science, sondern einfach Fiktion ist. Ja?
Ja.
Und trotzdem wirkt es so, als wäre es die Realität und das finde ich schon besonders.
Ich glaube, da kommt dann auch wieder dieses Thema emotionale Bindung zusammen, weil ich meine, als ich die Filme das erste Mal gesehen habe, da war ich ungefähr so alt wie Harry Potter im Film. Und es ist natürlich, wenn du dann zu Hause sitzt und denkst, kriege ich vielleicht auch so einen Brief? Weißt du, also als Kind hältst du ja noch viele Dinge für möglich. Das macht natürlich was irgendwie mit einem auch emotional und es war auch so, dass man irgendwie gefühlt jedes Jahr, wenn so ein Film rauskam, eigentlich auch im ähnlichen Alter war und man also auch diese Entwicklungsstadien durch die Pubertät irgendwie auch mitgemacht hat und das finde ich irgendwie auch total interessant an dieser ganzen Geschichte. Von daher, wenn man das seinen Kindern zeigt, würde ich das wahrscheinlich auch empfehlen, das quasi alterskonkurrent zu machen, weil das irgendwie eine gute Sache ist. Wenn man die Kinder davon
machen überzeugen viele ja kann. Auch, also auch beim Vorlesen.
Wenn man die Kinder davon überzeugen kann, dass man das Ganze nicht binge-watchen darf.
So ist es.
Ja.
Dann werden wir mal sehen, ob das geht oder nicht. So, bei Nummer 3 habe ich mich jetzt ein bisschen hin und her überlegt, aber ich glaube, Nummer 3, vielleicht auch überraschenderweise, aber mich juckt es nicht, wie. Wie soll ich das sagen? Mich juckt Betriebswirtschaft nicht. Und zwar überhaupt nicht. Also es ist ja so, wir haben einen Hof und ich arbeite in einem großen Unternehmen, wo es auch nicht verkehrt ist, zumindest die Abläufe zu kennen. Abläufe kenne ich auch, aber was Zahlendreherei, das sagt mir nicht zu. Also ich krieg's hin, zu Hause quasi alles hinzubekommen, den Überblick zu behalten, was reinkommt, was rausgeht. Aber das war's. Mehr geht nicht.
Was ja eigentlich sehr spannend ist, denn ich kenne dich als mathematisch sehr begabt und alles, was so Physik angeht und was so mit Fliegen zu tun hat, das rechnest du ja weg, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also vielleicht änderst du einfach die Einheit hinten beim Geld.
Ja, das Problem ist, dass ich da kein Interesse auch dafür habe. Ich bin sehr froh, dass sich um diese ganzen Themen jemand anders kümmert. Ja, also zum Beispiel auch, was ist gescheiter, was muss man investieren, um am Ende mehr rauszukriegen, aber erstmal mehr Geld auszugeben? Keine Ahnung. Woher soll ich das denn wissen? Oder auch das Ausrechnen einer Käserei, also wie viel das kostet, das zu bauen, das kriege ich hin, weil das sind harte Fakten. Ja? Aber boah, wie groß, wie viel Milch kann man machen, bevor man das sich nicht mehr lohnt, weil es dann zu lange dauert oder was weiß ich, das kriege ich alles das ist für mich, da bin ich vielleicht auch unkreativ. Ja, weil das auch ein bisschen was mit Statistik zu tun hat und das liegt mir nicht.
Ich glaube, interessanterweise bist du ja in abstrakten Denken trotzdem eigentlich sehr gut. Ich glaube, das ist eher eine Frage von Vorstellungskraft sozusagen. Also das ist ja im Prinzip ja, so ein bisschen, das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei natürlich, aber so eine Future Projection zu machen und zu sagen, wenn man sich quasi die Statistik anguckt, ist davon auszugehen, dass es sich so und so entwickelt in der Zukunft.
Ja.
Das finde ich eigentlich sehr interessant, den Punkt. Aber
das ist aber zum Beispiel, das interessiert mich nicht. Ich stelle mir dann lieber vor, wie es ist, wenn die Käserei tatsächlich physisch gebaut wird, dann sitze ich tatsächlich auch mal eine Stunde lang und gucke gegen die Wand. Passiert nichts. Man denkt, ich sitze da rum und langweile mich. Aber ich drehe die ganze Zeit so Möglichkeiten hin und her. Woran muss man noch denken? Wo kann man das kaufen? Das Material, was haben wir noch da? Wie viele kleine Bretter kann ich aus einem großen Brett machen? Wie viele große Bretter brauche ich? Wie dick müssen die sein? Das sind alles Sachen, oder wann muss in welcher Reihenfolge was geschehen, wie viele Leute brauchen wir zur Hilfe, das sind Sachen, da gucke ich gegen die Wand und das stelle ich mir dann eher vor und dann habe ich irgendwann eine Lösung, aber das ist, glaube ich, auch die Vorgehensweise, die ich schon immer hatte, ja, und die ich auch in meinem Beruf verwende und ich glaube, deshalb gelingt mir das deutlich besser als sozusagen, was du als Kaffeesatzleserei gerade bezeichnet hast, das ist für mich eher schwierig.
Ja, interessant, sehr, sehr interessant.
Ja.
Ich habe zur Auflockerung einen kleinen Funfact, denn Herr Stett, kennst du die Flugnummer der Lufthansa in die französische Stadt Toulouse?
Von München meinst du?
Wenn es München ist, dann ja, die.
Ja, Lufthansa to Toulouse.
Genau.
Das ist mir bekannt.
So
ja.
ist das. Das heißt,
im besten Fall dann noch vom Gate 222.
Ja. Das heißt, also so ein paar Leute bei euch im Betrieb müssen ja doch Humor haben.
Ja, es gibt welche, die Humor haben.
Bringt mich aber...
Zum Beispiel, dass die Folge heute, unsere Folgennummer, ist die gleiche Nummer, nämlich die 242, wie auch der Flug von Frankfurt nach Rom in meine Lieblingsstadt in Europa.
Das ist ja dann dein Lieblingsflug quasi.
Nach Leipzig.
Ja,
ja nicht ganz. Ich mag eigentlich den Nachmittagsflug lieber, weil man da halt nachmittags dann noch in Rom ist und nicht mitten in der Nacht.
Ah ja. Das bringt mich aber gerade auf die Frage, die ich mir bisher noch nie gestellt habe, aber sie jetzt quasi direkt an dich durchreichen kann. Wer legt denn das eigentlich fest, welcher Flieger an welches Gate rollt? Wer macht das?
Das legt der Flughafen fest.
Das heißt aber.
Das ist tatsächlich so, dass die Fluggesellschaften da wenig Einfluss drauf haben. Es gibt halt gewisse Gate-Positionen, die kosten ein bisschen mehr als andere. Und es gibt halt typische, zum Beispiel in Frankfurt ist es so, dass Lufthansa an Terminal 1 halt ist und andere Fluggesellschaften an anderen. Das geht dann darum, dass quasi zwischen Lufthansa und Lufthansa umgestiegen werden kann, dass die Leute möglichst ihre Anschlussflüge erreichen und die Anschlusszeiten kurz sind.
Das heißt ja. Aber, das ist ja letztendlich nicht so, da macht morgens immer einen Belegungsplan und dann wird das schon hinhauen, weil es gibt ja dann doch immer mal kurzfristige Geldwechsel. Heißt das, da sitzt dann einer im Tower mit vom Flughafen, der das mit den Flugsicherheitsmitarbeitern dort quasi bespricht?
Ja, das ist ein System. Also das System legt das in der Regel automatisch fest und also wie es genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es wird automatisch festgelegt. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Flugzeug einen Flug danach hat, der besonders viele Anschlussgäste von irgendwo hat, dann wird der Flug von davor an diesem Gate geparkt und dann, dass die Leute zügig ihre Anschlüsse bekommen oder was weiß ich. Wie genau das ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Und wenn der Flieger danach nicht mehr viel macht, dann steht er auf einer Außenposition oder wenn der... Ja, so richtig genau die Vergabegründe kenne ich nicht, aber jedenfalls ist es so, wenn das Gate zum Beispiel noch belegt ist, dann wird abgeschätzt, ob es sinnvoll ist, das Gate zu wechseln oder zu warten, bis der andere Flieger weg ist. Ja, das wird dann quasi entweder statistisch oder mit Erfahrung abgeschätzt.
Und jetzt kommt ein bisschen eine spicy Frage, also bitte beantworte sie nicht, wenn du dich damit in Schwierigkeiten bringen könntest. Du hast ja jetzt eine ganze Menge Flüge schon gemacht. Ich weiß nicht, zählst du das eigentlich mit? Also führst du eine Strichliste, wie viele das sind?
Ich
traust dir zu?
Ja, ich führe sogar eine Strichliste, wie viele Gäste ich transportiert habe.
Geil.
Tatsächlich, also falls die Frage aufkommen sollte, wie viel das sind, ich kann die genaue Zahl nicht sagen, aber es sind schon über 50.000.
Passagiere?
Ja.
Nicht schlecht.
Und Flüge sind so, ich glaube, 600.
Doch schon. Achso, ja. Aber da zählst du die Aua mit?
Auch mit.
Ja, okay,
gut. Ja. Aber die meisten bei Lufthansa, ja.
Krass. Und von diesen 600 Flügen, wir haben ja doch manche Leute, die uns zuhören und die vielleicht doch ein bisschen Flugangst haben, kriege ich zumindest jedes Mal wieder gesagt. Und denen tut das immer ganz gut, so manche Dinge auch von dir zu hören. Von den 600 Flügen, bei wie vielen Flügen hattest du mal eine brenzliche Situation? Oder was heißt brenzlig? Brenzlig ist falsch, das hättest du ja wahrscheinlich erzählt. Aber mal eine Situation, wo es nicht nach Plan lief, also wo es irgendwie mal Vorfälle gab, wo man darauf reagieren musste. Und bei wie vielen Flügen hattest du, sagen wir mal, doch mit unangenehmeren Turbulenzen zu tun. Nur, dass wir das statistisch mal einordnen, weil es heißt zwar immer, das ist das sicherste Reisemittel, aber jetzt hast du die Möglichkeit, das mit Zahlen ungefähr zumindest auch zu belegen.
Also, es gab keinen Flug, wo es brenzlig war. Es gab ein paar Flüge, wo es ein, zwei Themen zu klären gab, auch technischer Natur, aber das würde ich jetzt nicht als Situation bezeichnen, die brenzlig ist, sondern einfach, da hat sich ein System oder ein Computer verschluckt oder es hat vielleicht eine Klappe, einen kleinen Hänger gehabt, wo man dann einfach das Verfahren abgearbeitet hat und dann das sozusagen einfach nur die technische Frage geklärt und dann ist man ganz normal gelandet. Mhm. Das sind dann so Kleinigkeiten, da muss man halt mal durchstarten, weil man halt, bevor man landet, erstmal klären muss, ob alles okay ist. Dann klärt man, okay, es ist alles okay. Und dann landet man ganz normal. Und dann stellt man am Ende fest, ist aber wirklich alles okay. Weil sonst wäre man ja nicht gelandet. Sonst hätte man sich, bevor man gelandet wäre, überlegt, wie machen wir das jetzt? Und dann wäre es vielleicht zu einem Notverfahren gekommen. Das wäre aber auch okay gewesen. Dann wäre man auch gelandet. Ja, das ist ja das Gute daran. Also es gab aber noch keine Situation, wo es wirklich mal brenzlig war. Brenzlig, würde ich sagen, ist eine Situation, wenn der Kapitän sagt, heißt, hey Julius, ich traue dir das alles zu, aber ich würde die Landung gern machen, weil unsere Verfahren sehen das vor, dass wenn es schwierige, also anspruchsvolle Anflüge gibt, dass das der Kapitän macht.
Ach, selbst das ist noch nie vorgekommen?
Die Kapitänin. Selbst das ist, es gab es einmal, das war aber nicht so, dass die Situation brenzlig ist, sondern es war einfach nur eine, die Wolkendecke war sehr nah am Minimum, ah. Ja. Also es ist quasi,
also
es gibt eine gewisse
Moment,
Höhe.
Das musst du, glaube ich, erklären. Am Minimum ist die tiefste Flughöhe, die ihr
genau.
habt.
Genau. Ja, also, es gibt okay. also eine gewisse Höhe. Wir dürfen nicht näher an den Boden heranfliegen als eine gewisse Höhe über dem Boden.
Das sind das 100 Meter oder Höhe, sowas, ne?
Das ist vom Anflug zu Anflug verschieden. Ah, okay. Bei dem Anflug waren es 60 Meter, 200 Fuß.
Ja.
Das ist nicht sehr viel und da muss man die Landebahn sehen. Und wir haben es erst in dieser Höhe gesehen und wir wussten vorher, dass es sehr knapp wird. Dass wir das sehen, ansonsten hätten wir Go-Round fliegen müssen. Und dann direkt zum Ausweichflughafen fliegen. Und da hat der Kapitän gesagt, hey Julius, was hältst du von der Idee, wenn ich das mache? Ich habe gesagt, es ist eine super Idee. Den Schrott kannst du selber fliegen.
Genau, grab du das Ding ein. So.
Genau, nee, das war eine super Landung am Ende, also klar. Aber das war jetzt auch keine in dem Sinne brenzlige Situation. Man schafft sich dann einfach einen erhöhten Sicherheitspuffer in so einer Situation. Und ich bin bisher viermal durchgestartet. Zweimal davon war, weil ein anderer Flieger einen Vogel oder einen Hasen getroffen hat auf der Bahn, also nach der Landung. Und dann liegt der halt da rum und dann muss der weggeräumt werden.
Da muss erst mal gecheckt werden, ob er gar ist.
Ja,
ja,
da muss dann weggeräumt werden und da kannst du halt nicht landen in der Zeit und da muss man halt mal durchstarten. Und einmal war es eben bei diesem besagten, ja, technischen Fehler, würde ich sagen. Ist jetzt kein Problem gewesen, aber halt ein Fehler, den man halt beheben muss. Und ein anderes Mal war es, weil wir ein bisschen zu schnell waren. Da stattert man dann halt auch durch. Wenn man zu schnell ist, darf man nicht landen.
Könnt ihr?
Ist man unstabilisiert.
Das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber kann man am Flughafen geblitzt werden? Also ihr wahrscheinlich nicht, aber so Autos, die da fahren? Also gibt es da Blitzer irgendwo? Nee, ne?
Ja, ja. Autos werden geblitzt. Man darf maximal 30 fahren. Ja. Und die werden auch teilweise geblitzt, genau.
Aber nicht auf dem Rollfeld.
Und wir können auch als Flugzeuge geblitzt werden, aber das heißt dann nicht geblitzt, sondern zum Beispiel in London Heathrow ist es so, dass man 160 Knoten bis 4 Meilen vor der Landeschwelle halten muss und genau 160 Meilen an diesem Punkt haben soll. Hm. Und da gibt es quasi in Toleranz plus und minus 5 Knoten und genau bei den 4 Meilen wird die Geschwindigkeit gemessen. die man hat. Ja, und da gibt es eine sogenannte Heathrow Speed League. Ja, und da wird quasi dann jeden Monat eine Statistik rausgegeben, welche Airlines wie viel Prozent der Anflüge sich an die 160 gehalten haben.
Oha.
Ja.
Und wie sieht's aus bei euch? Wer führt die an?
Wir haben, ich glaube, das weiß ich nicht, wir sind bei 19 von 39, wenn ich das richtig, oder irgendwas, ich weiß nicht genau, irgendwas in dieser Drehe. Okay. Allerdings haben wir trotzdem einen sehr hohen Prozentsatz, der auch deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aber es gibt natürlich, British Airways ist deutlich besser darin, weil die fliegen dort täglich, was weiß ich, wie viel mal an. Ja.
Ja.
Aber hat es bisher immer gepasst. Also auch wenn, also bei den Flügen, bei denen ich dabei war, also auch wenn ich selber nicht geflogen bin. Ja, also so viel zu den technischen Dingen. Es gab eine Situation, die ich als besonders herausfordernd bezeichnen möchte. Und das war, als wir im Anflug auf Frankfurt von der Kabinenbesatzung erfahren haben, dass es einem Gast sehr schlecht geht. Also, dass der umgekippt ist und dass der einen ganz niedrigen Puls hat und so. Also, der hatte ein schwerwiegendes Kreislaufproblem. Mhm. Und da sind wir so schnell wie es geht gelandet, haben dann Krankenwagen bestellt und alles. Und das ist natürlich, dann wird das sehr dynamisch. Und das ist dann herausfordernd. Aber es ist in dem Sinne keine brenzlige Situation gewesen, sondern eben nur dynamisch und herausfordernd. Allerdings waren wir Meister der Situation. Also wir konnten festlegen, wie dynamisch das wird.
Ihr hattet quasi Kontrolle. Also es war jetzt nicht so, dass ihr...
Wir hatten Kontrolle. Wir konnten sagen, das schaffen wir, schneller geht's halt nicht.
Ja.
Ja. Und insofern würde ich sagen, so eine richtig, wirklich heftige Situation, die in Anführungsstrichen auch gefährlich werden kann, hatte ich bisher nicht.
Und jetzt noch, also das ist, sagen wir mal, das geht in die Richtung dessen, was ich erwartet habe, aber jetzt interessiert mich dann doch die Frage nach den Turbulenzen nochmal.
Ach so, ja. Turbulenzen, die uns sehr, sehr unerwartet getroffen hatten, die regelrecht gefährlich sind, hatte ich noch nie. Ich hatte durchaus Turbulenzen, die unangenehm sind, die ich nicht erwartet habe, zweimal.
Von 600 Flügen. Ja, das ist eine Statistik, das ist, glaube ich, zu verkraften.
Also ich sage das jetzt, das sind welche, wo es quasi anfängt zu wackeln ohne Vorwarnung und man die Anschnallzeichen anmacht. Die habe ich jetzt mit reingenommen. Und das sind, weiß ich nicht mehr genau, was es war, das ist schon länger her. Und jetzt vor kurzem war es halt, weil wir hinter einem Flieger hergestiegen sind, der auf dem Level war, auf dem wir wollten, und die sogenannten Wirbelschleppen, schöne Grüße an Oma Gitta, die sogenannten Wirbelschleppen, die gehen hinter einem Flieger nach unten weg. Das ist quasi ein Luftwirbel, der durch die Erzeugung des Auftriebs entsteht. Und wenn man sozusagen von unten daran steigt, kann es sein, dass man da reingerät. Und das hat ordentlich gerappelt. Damit haben wir nicht gerechnet.
Ich habe mal gehört, das ist auch das, was quasi das meiste Wackeln eigentlich beim Steigflug ausmacht in der Regel. Dadurch, genau. Dass der Verkehr so dicht ist, hat man einfach oft Verwirbelungen, die der Vorderflieger dann einfach hinterlassen hat.
Richtig.
Wo man durch muss.
Und genau, und da gibt es eine sogenannte Wirbelschleppenstaffelung. Und da gibt es jeder Flieger wird eingeordnet in eine Wirbelschleppenstaffelungskategorie. Und abhängig von dieser Wirbelschleppenstaffelungskategorie gibt es einen Abstand, einen zeitlichen und einen Entfernungsabstand, den man hinter dem vorfliegenden Flieger haben muss, weil man dann davon ausgeht, dass die Wirbelschleppe dann nicht mehr gefährlich ist.
Ich vermute,
zwar vielleicht noch ein bisschen rappelt, aber nicht mehr gefährlich.
Ich vermute, die Kategorie hängt sicherlich am Flugzeugtyp und der Flugzeuggröße am Ende dann.
Von Gewicht, genau.
Ja, genau, okay.
Ja.
Herr Stett, jetzt haben wir 1000 Takte durch. Hurra, hurra.
Und ich habe nur übers Fliegen geredet heute.
Das macht nichts. Ja. Ich habe noch ein geheimnisvolles Geräusch.
Was viele nicht wissen, ist, dass das kein Soundeffekt ist. Herr Polas erzeugt diesen Soundeffekt selber.
Mal besser, mal schlechter. So, jetzt mache ich hier kurz die Kamera aus, vorausgesetzt hier, Video beenden.
Ist jetzt auch die Frage, ob er es ordentlich überträgt. Ne?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, aber wir gucken mal. Höre hin.
Mach's nochmal. Ich höre nicht.
Du hörst nicht?
Nee.
Dann mache ich es nochmal mit Video. Die Menschen haben es gehört.
Ja. Sehr gut. Man hört es tatsächlich nicht.
Interessant.
Weil unsere Videoplattform, die filtert das raus, aber ich sehe es und ich kann es hören. Ich kann es faktisch hören.
Kannst es riechen.
Möchtest du selber darüber reden?
Ja, mein Buch ist tatsächlich da.
Großartig.
Lange hat es gedauert, jetzt habe ich es in der Hand.
Es hat sich rumgesprochen, es hat sich jetzt schon rumgesprochen.
Inwiefern?
Naja, ich wurde von meiner Mutter darauf aufmerksam gemacht, die hat kein Instagram.
Ah, ach so.
Und sie weiß es trotzdem.
Ja.
Und das finde ich schon krass.
Das ist interessant. Also es ist so, dass das ab jetzt vorbestellbar ist bei allen Buchhandlungen, die es so gibt, so Hugendubel, Thalia und die kleineren natürlich auch. Und ab dem 8.6. lieferbereit. Ja, das heißt, ihr könnt euch jetzt schon mal in die Pole Position bringen, um dann zügig euer Exemplar
in die Polos Position.
In die Polos Position bringen, um dann zügig euer Exemplar in der Hand zu haben. Es heißt, die Seele des Chores, ein kleines Chorkompendium. Nicht so, wie es bei dem einen oder anderen Buchladen steht, ein ganzes Chorkompendium. Das war genau nicht der Sinn, dass es ein ganzes Chorkompendium wird, sondern es ist ein kleines Chorkompendium. Und ich wünsche ganz viel Spaß beim Lesen. Ich hoffe, dass ihr euch dadurch schmökert und daran Freude haben werdet. Herr Stett kriegt natürlich seine Kopie, sobald wir uns sehen, auch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da so für Feedback rückläuft. Ab jetzt, das ist so ein bisschen, habe ich festgestellt, wie der Moment, als ich meine CD rausgebracht habe, weil du hast dann nichts mehr in der Hand. Und ob die Leute das dann gut jetzt finden läuft's. Oder nicht, ist egal. Also du kannst nichts machen, du kannst es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Ja. Und das ist irgendwie ein unangenehmes Gefühl der Ohnmacht, aber ein sehr aufregendes Gefühl der Aufregung. Ja, moin.
Das ist wahrscheinlich so, wie wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet und dann ist die Prüfung da. Dann musst du einfach abliefern.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Genau so. Also, ja. Ich bin sehr gespannt, was da für Feedback kommt. Ich freue mich über jeden und jede, die sich das gönnen und zu Gemüte führen. Wenn es Fragen gibt, meldet euch, dann kann ich die bestimmt auch beantworten. Wenn ihr mit mir darüber sprechen, diskutieren wollt, kennt ihr meinen Instagram und wer meine Nummer hat, kann mich auch sonst anschreiben. Ansonsten schreibt mir eine E-Mail, schickt mir eine Brieftaube. Ich versuche auf rücklaufende Fragen irgendwie einzugehen. Aber ich freue mich, dass das Projekt jetzt damit quasi erstmal abgeschlossen ist. Ich sage so viel, Band 2 und 3 sind in Planung, aber das wären dann andere Kernthemen sein.
Ja. Oh, das ist sehr gut. Es ist immer gut zu wissen, dass dann noch mehr kommt, weil man dann nämlich, wenn man die letzte Seite umgeblättert hat, weiß, es ist noch nicht vorbei.
Nicht notwendigerweise,
ja.
Nein.
Ja.
Wir schauen erstmal.
Es gibt auch schon Menschen, denen ich das schenken werde.
Das freue ich mich. Da freue ich mich sehr.
Ja.
Also, man muss dazu sagen, reich werde ich mit diesem Buch nur, wenn es wirklich wieder erwarten millionenfach verkauft wird. Ansonsten ist das, also das ist ja auch vielleicht mal interessant zu hören, es ist mehr oder weniger eigentlich ein reines Spaßprojekt. Ich wollte das gerne mal machen, ich habe das gemacht. Ich habe da eine nicht ganz unwesentliche Summe auch selber mit natürlich investiert in so eine Produktion. Und ja, dementsprechend habe ich die Hoffnung, dass das dem einen oder anderen gefällt und ansonsten ist es auch okay, dann lassen wir es im Giftschrank verschwinden und schauen, was passiert. Aber ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus. Von daher, ja, freue ich mich jetzt einfach für den Moment und empfehle euch das ganz uneigennützig natürlich, euch das zu holen und schon mal vorzubestellen.
Ich habe gesehen, dass diese Nachricht sogar vom Leipziger Chorverband geteilt wurde.
Ja.
Das finde ich toll.
Und da habe ich noch nicht mal irgendwas zu gesagt. Also das haben die einfach von sich aus gemacht, weil sie gut
sind. Das ist toll.
Ja.
Ja.
Aufmerksam, sehr aufmerksam. Fand ich auch sehr nett. Gut, Herr Stett, ich muss jetzt die Hunde füttern. Ich habe gar nicht erzählt, ich bin nämlich bei meinen Eltern zu Hause und Hundesitte hier gerade. Und wenn ich die Hunde jetzt gefüttert habe, dann werde ich mich auch wieder nach Hause verkrümeln. Denn meine Eltern sind heute unterwegs und gönnen sich Kultur. Kann man so sagen.
Das ist schon mal gut. Ja. Aber da habe ich eine Frage.
Ja.
Ich kenne das selten. Also sind diese Hunde sonst Tag und Nacht sozusagen bewacht?
Na, bewacht? Nee, das nicht. Also die können schon mal ein paar Stunden alleine sein, aber heute ist es halt so lange, dass, sagen wir mal, das größere Problem ist einerseits, einer der Hunde braucht eine Tablette zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und Gesundheit. Und dazu kommt auch, dass die natürlich über den Lauf eines Tages irgendwann auch mal rausgelassen werden müssen, damit sie nicht die Bude voll scheißen.
Mh. Ja, verstehe.
Ja.
Ach, deshalb, ja, weil du ja eine nicht unerhebliche Zeit dort jetzt warst, deshalb frage ich ja.
Ja, genau, so ist das. Und die muss ich jetzt füttern und dann fahre ich wieder nach Hause. Und morgen ist dann Konzert. Das erste Mal seit meiner Stimmband.
Ja, stimmt. Wie geht's dir denn eigentlich?
Ja, doch, es wird. Ich glaube, der harte Test kommt dann morgen, aber ich habe schon das Gefühl, dass das sich alles irgendwie ausgehen wird, wie der Österreicher sagt.
Hast du noch eine Sekunde Zeit?
Ich habe noch eine Sekunde Zeit. Eins.
Ja, weil nämlich die Ärztin, bei der du warst, zu Beginn,
ja,
die wird wahrscheinlich jetzt dann auch bald die Ärztin meiner Kinder werden. Also die HNO-Ärztin, weil wir in Döbeln, das erste Mal in meinem Leben, wo ich sage, ich muss einen Arzt wechseln. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, sind ein paar Sachen vorgefallen, die wir so nicht mehr akzeptieren können. Und ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, weil das macht man nicht, man lästert nicht, ja, aber...
Aber es war scheiße.
Naja, es war einfach, ich will schon sagen, worum es geht, weil jetzt habe ich es einmal angesprochen. Es ist einfach, wenn man die Leute nicht mit Respekt behandelt als Arzt, dann fühle ich mich sehr unwohl.
Ja, zu Recht.
Weißt du, ich nehme sehr viele Unannehmlichkeiten hin. Ich sitze gerne ewig im Wartezimmer, das ist dann halt so, oder ich kriege lange keinen Termin. Das ist ja nicht deren Schuld, erst recht nicht die von den Angestellten am Tresen. Aber wenn man dann quasi, du kennst mich ja, ich beschwere mich nicht. Ich weiß, dass ich vom Beschweren nicht schneller einen Termin kriege oder von irgendwas in der Art. Ich bin immer freundlich und manchmal stelle ich halt eine Nachfrage, weil es ja durchaus einem auch mal ein Fehler passieren kann. Ja. Und wenn man dann aber angepumpt wird, und zwar in einer Form, nicht nur von dem Personal am Tresen, sondern noch dazu von der Chefin der Praxis, und das zum wiederholten Male passiert, und es jedes Mal so ist, dann geht's eigentlich, dann kann man es nicht mehr akzeptieren.
Ja. Finde ich, hat man auch alles Recht dazu. Es ist ja ein freies Land.
Ist ein freies Land, aber HNO-Ärzte sind knapp. Das ist so.
Gute HNO-Ärzte sind knapp.
Ja, das ist völlig richtig. In Leipzig Gott sei Dank nicht ganz so knapp, aber man muss ja trotzdem rankommen.
Das ist richtig. So, jetzt muss ich mich ein bisschen nackig machen insofern, als dass ich sagen muss, ich habe leider das Heinz-Buch vergessen. Ich habe trotzdem noch einen Vierzeiler im Kopf, den habe ich bestimmt irgendwann schon mal benutzt. Das ist quasi die Geheimwaffe, die ich dann zum Schluss raushole. Herr Stett, hast du sonst noch irgendwas, was du mit der Menschheit teilen willst?
Ich wünsche allen eine ganz erfreuliche Woche und schönes Wetter und weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, 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 dam. Und seid fein lieb zueinander.
Das hast du fein gesagt. Kommt gerne nächstes Wochenende dann nach Wachau. Ich hatte es letzte Woche gesagt. Da gibt es lecker, lecker Konzert und Herrn Polos am Pult. Und ansonsten bestellt mein Buch vor. Es fühlt sich komisch an, das sagen zu können. So, habt eine schöne Woche. Ich schließe mich Herrn Stett an. Nutzt die Sonne da, wo sie ist. Und seid nicht traurig, wenn es mal regnet.
Schreibst du das mit Wachau bitte nochmal in die Shownotes rein?
Das mache ich, ja.
Weil ich glaube, es wissen nicht alle, was das ist. Kannst du es ganz kurz noch sagen?
Dann schnell? Müssen sie die Folge letzter Woche hören. Wachau, Konzerte von Amici Musicae, die ich dirigentisch übernehme diese Woche.
Ja.
Und da ist in der Kirchenruine in Wachau, ja, in der Kirchenruine, wenn es nicht regnet.
Uhrzeit?
20:30 Uhr. Freitag, Samstag 20:30 Uhr, okay. Sonntag Gottesdienst 10 Uhr, glaube ich.
Sowas, ne?
Ja, ja. Und da gibt es lecker, lecker Musik. Da kann man vorbeikommen. So, jetzt Heinz. Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen.
Sehr schön.
In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.